Herzlich willkommen zu Gruselfaktor, dem neuen Grusel-Podcast auf Spotify. Ich bin Katha und nehme zusammen mit
Lisa
heute zum ersten Mal diesen Podcast auf. Und wie der Name schon verrät, es geht ums Gruseln.
Spooky. Wir erzählen uns jetzt gegenseitig eine Gruselgeschichte.
Das Konzept ist ganz neu.
Ja. Um die andere zu gruseln. Die andere kennt die Geschichte noch nicht im besten Fall. Wir werden es sehen.
Genau. Und dann, um herauszufinden, ob wir damit auch erfolgreich waren, haben wir den Gruselfaktor, der am Ende jeder Story quasi von der jeweils anderen bewertet wird. Dabei ist 0 so überhaupt nicht gruselig und 10 der absolut gruseligste Gruselfaktor. Und natürlich sind wir auch auf eure Rückmeldungen gespannt. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns also bei Insta oder auch per Mail, das ist auch auf unserem Instagram-Profil verlinkt, dann mal so erzählen, wie gruselig ihr unsere Stories fandet.
Ganz genau. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange um den heißen Brei herum. Katha wollte anfangen mit ihrer Gruselgeschichte und ich bin bereit.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay, ich bin auch bereit.
Alles klar.
Okay, das hätten wir dann auch geklärt.
Dann fang mal an.
Also die Story, die ich erzähle, ist echt so voll die alte Kamelle eigentlich unter richtigen Gruselfans. Aber Lisa hat gesagt, sie kennt die Story nicht. Und ich finde auch so, für den Einstieg ist es eigentlich eine gute Story für uns, weil wir können ein bisschen daran üben. Und ich bin echt gespannt, ob Lisa die Story wirklich nicht kennt. Mhm. Weil dann freue ich mich jetzt richtig, sie zu erzählen. Und ja, ich starte einfach mal. Die Story, die ich erzähle, ist bekannt als das Unglück vom Djatlov-Pass. Ich finde es eine super gruselige Geschichte. Und ich fange einfach mal am Anfang an.
Das wäre nur gut.
Okay. Also, am 23. Januar 1959 kommen 10 Skiwanderer zusammen, um den Djatlov-Pass zu überqueren. Anführer der Gruppe war Igor Djatlov, nachdem der Pass nach diesem Unglück dann auch benannt wurde. Alle Teilnehmer der Gruppe waren beim Aufbruch in guter psychischer und physischer Verfassung und waren gut ausgerüstet für den Schnee und die Kälte, die eben auf dem Pass herrschte. Am 27. Januar erreichte die Gruppe eine Bergwerkssiedlung, nicht weit des Passes. In der Nacht erkrankt aber einer der Wanderer und kehrt um. Dieser Wanderer war Juri und er wird der einzige Überlebende dieser Wanderung sein. Die restlichen 9 setzen ihren Weg ins Verderben fort. Am 1. Februar beginnt die Gruppe mit der Überquerung des Passes. Die 9 jungen Menschen sterben in dieser Nacht unter so grauenhaften und mysteriösen Umständen, dass die Tragödie das Ergebnis einer Kraft war, welche die Touristengruppe nicht überwinden konnte. Also, was man auf jeden Fall weiß, ist, dass in den frühen Morgenstunden des 2. Februars die Gruppe ihr Zelt fluchtartig verlassen hat. Die Gruppe war kaum bekleidet, lief also fast nackt diesen Berg da hinunter und ließ dabei alles zurück. Was man weiß, ist, dass das Zelt von innen aufgeschnitten wurde, dass 7 von ihnen keine Schuhe anhatten, also barfuß durch den Schnee gelaufen sind. Mhm. Und dass das bei Temperaturen von minus 30 Grad schon ganz schön merkwürdig war. Keiner von den Wanderern versuchte irgendwie zum Zelt zurückzukehren und alle starben in dieser Nacht.
Ui.
Weil die Tour eh für eine relativ lange Zeit geplant war, also sie wollten am 14. Februar zurück sein und sich dann auch zurückmelden, wurde ziemlich lange nicht nach der Gruppe gesucht. Der erste Suchtrupp machte sich am 21. Februar erst auf den Weg. Und von da an dauerte es 6 Tage, bis die ersten Leichen gefunden wurden. Die ersten 2 Leichen wurden von Helfern neben den Überresten eines erloschenen Lagerfeuers entdeckt und diese beiden Leichen trugen nur Unterwäsche. 400 Meter Hang aufwärts Richtung Zelt fand man die Leiche von Dyatlov. Und nochmal 500 Meter weiter fand man die Leiche einer weiteren Wanderin. Einige Tage später dann wurde der leblose Körper eines weiteren Teilnehmers der Gruppe gefunden. Diese letzten drei Leichen lagen alle mit dem Kopf in Richtung des Zelts. Deswegen wurde angenommen, dass sie auf dem Weg vom Lagerfeuer zurück zum Zelt waren. Dann wurden die restlichen 5 Toten erst im Mai nach der Schneeschmelze gefunden. Vorher konnte man sie nicht entdecken. Diese 5 waren weiter in den Wald hineingeflohen und sind vermutlich nach der ersten Gruppe gestorben. Die Helfer haben ziemlich gruselige Sachen am Unglücksort entdeckt. Wie ich schon gesagt habe, war das Zelt eben von innen aufgeschnitten. Es gibt Hinweise für ein fluchtartiges Verlassen des Zeltes während der Nacht, weil obwohl die Temperatur sehr niedrig war und ein starker Wind wehte, die Toten nur sehr leicht bekleidet waren und sie eben alles in den Zelten zurückgelassen hatten. Es gab keine Hinweise auf weitere Personen außer diesen Wanderern. Das haben die Fußspuren gezeigt. Und es wurde festgestellt, dass alle Personen eigenständig das Lager zu Fuß verließen. Also auch die, die quasi Verletzungen aufwiesen. Genau. Dann, das finde ich irgendwie ziemlich creepy noch, wurde da, wo auch diese Feuerstelle gefunden wurde, da stand so ein Nadelbaum und da wurden in mehreren Meter Höhen Haut- und Muskelgewebsspuren nachgewiesen. Das heißt,
also, jemand versucht da hochzuklettern.
Ja, genau. Und das haben auch abgebrochene Zweige dann nochmal gezeigt. Genau. Ja. Die Verletzungen, die dann bei den Leichen festgestellt wurden, waren auch super merkwürdig. Die hatten Hautabschürfung, Blutergüsse, Prellungen, versengte Haare teilweise, Erfrierungen an Fingern und Zehen. Bei einer Leiche fehlte zum Beispiel die Nasenspitze. Gleichzeitig hatte die Leiche aber auch eine Brandverletzung.
Von dem Lagerfeuer dann irgendwie.
Vielleicht. Das könnte sein. Genau. Die Leiche mit der Brandverletzung hatte außerdem ein Stück Haut vom Mittelfinger im Mund.
Mhm. Von sich selber.
Genau, von sich selbst. Haben die Gerichtsmediziner auch festgestellt, dass äußere Verletzungen infolge eines Sturzes auf harten Untergrund entstanden sind und sie stuften den Tod deshalb als gewaltsamen Unfall ein. Was noch ziemlich creepy ist, dass bei manchen der Leichen beide Augäpfel fehlten.
What?
Ja. Und einer Leiche wurde auch die Zunge herausgeschnitten.
Oh Gott.
Beziehungsweise sie hatte keine Zunge mehr.
Aha, das wird ja immer besser.
Ja. Dann ja, Knieverletzung, Verletzung des Schläfenbeins, Hinterkopfverletzung. Also wirklich die ganze Palette. Was aber an der ganzen Sache so merkwürdig ist, ist eben, dass 3 Tote durch Schläge oder äußere Gewalteinwirkungen starben. Aber man hat ja, wie gesagt, keine weiteren Fußspuren gefunden, auch keine Pfotenabdrücke oder so. Genau. Und die aufgewendete Kraft war wirklich, wirklich stark. Also ein Mensch hätte so eine Gewalt überhaupt gar nicht aufbringen können. Die Gerichtsmediziner haben das nachher auch mit dem Aufprall eines Autos verglichen. Genau.
Wow.
Mit der fehlenden Zunge und den fehlenden Augäpfeln. Also es könnte natürlich sein, dass Tiere das irgendwie waren, so postpartum. Aber Also die Leichen hatten irgendwie keine anderen Verletzungen, die darauf hingedeutet hätten.
Mhm. Ja, und man hat ja auch keine, ach so, Pfoten, ja gut.
Hat man auch nicht gefunden. Ich meine, könnte vielleicht sonst ein Vogel.
Vielleicht alles wieder verschneit.
Also die Leichen waren kaum mit Schnee bedeckt. Ich glaube, eine Leiche war mit 10 Zentimetern Schnee bedeckt, aber das war auch so quasi das meiste, was gefunden wurde. Ja. Ja. Was jetzt halt richtig creepy ist, ist das, was danach kommt. Nämlich, nach der Beerdigung gaben Angehörige der Verstorbenen an, dass die Haut der Opfer tief gebräunt ausgesehen habe und die Haare komplett grau waren. Und das waren junge Menschen, ne? Die waren Anfang 20.
Okay.
Und ja, also das ist schon echt gruselig. Dann haben forensische Untersuchungen gezeigt, dass erhöhte Dosen an radioaktiver Strahlung an den Kleidungsstücken einiger Opfer gefunden worden sind. Mitglieder der Suchmannschaft erblickten dann am 31. März von ihrem Lager eine Erscheinung am Himmel, die sie für ein UFO hielten. Okay. Was ziemlich gut mit einer alten Legende zusammenpasst, die mit diesem Berg schon immer verbunden war. Weil an diesem Pass lebte auch das Volk der Mansen und die hatten schon vor diesem Unglück ja so eine Geschichte. Die handelt von 9 toten Männern ihres Volkes, die vor circa 200 Jahren über häufig wiederkehrende Leuchtkugeln berichtet haben. Und es ist auch so gruselig, dass es genau 9 sind irgendwie, ja. Ne?
Ja.
Ja, und in einigen Berichten ist außerdem von viel Altmetall die Rede, das in dem Gebiet gefunden wurde, was dann wiederum zu der Spekulation führte, das Militär habe die Gegend heimlich genutzt, um da Tests durchzuführen. Und ja, die haben diese Wanderer dann ermordet, um etwas zu verschleiern. Genau. Willst du erst, dass ich dir die Theorien erzähle oder willst du selber eine Theorie aufstellen, was du glaubst, wie es passiert ist?
Ja, also meine erste Theorie so am Anfang waren auf jeden Fall Drogen erstmal. Es klang also ja ohne äußere Einwirkungen irgendwie, dass sie da alle. Also es klingt für mich wie ein schlechter Drogentrip irgendwie, auf dem die alle waren, dass die da nackig aus dem Zelt geflohen sind und das aufgeschlitzt haben, obwohl es ja wahrscheinlich auch einen Reißverschluss gegeben hat.
Auf jeden
Fall. Der genauso schnell zu öffnen gewesen wäre wahrscheinlich.
Ja.
Das klingt alles so ein bisschen so, als wären die halt im Kopf nicht mehr richtig gewesen.
Meinst du, sind so in die Wildnis, so um mal heil zu werden, mal abzuschalten.
Und dann gleich alle auf dem gleichen Trip, ja. Natürlich auch ein bisschen komisch.
Ja.
Und als du das dann mit der gebräunten Haut und den grauen Haaren erzählt hast.
Kennst du noch Charmed? Kennst du diese Folge, wo die so mega Angst haben und dann kriegen die immer eine graue Strähne vor Grusel?
Ja, ja, vielleicht war es das.
Ich weiß nicht.
Ja.
Also, so die geläufigste Theorie ist halt dieser Kältetod, also man nennt das ja, wenn Leute zu erfrieren drohen, Kälteidiotie, dass sie so voll verrückt im Kopf werden, dass sie denken, denen ist zu heiß. Und es kommt wohl auch häufiger vor, dass Menschen sich dann kurz vor dem Erfrierungstod nackt ausziehen, weil sich das dann subjektiv irgendwie wie Hitze anfühlt.
Ja, ich habe mal gehört, das soll doch der schönste Tod eigentlich sein, der Erfrierungstod.
Echt?
Weil dir dann kurz vorher noch mal richtig schön warm wird, aber weiß ich auch nicht, ob das nicht nur eine.
Ja, aber was halt daran irgendwie dann so ein bisschen komisch ist, dass also in der Nähe der Toten überhaupt keine Kleidung lag, sondern dass sie die halt im warmen Zelt zurückgelassen haben.
Ja.
Also das heißt, sie müssen so fluchtartig aus dem Zelt raus sein und dann ist es ja erst richtig kalt geworden, weil im Zelt war es eigentlich warm. Ja. Dann auch diese Story mit diesem Volk und dieser Legende von diesen neuen Jägern und den Feuerbällen ja. überm Berg. Das ist nämlich auch mega gruselig, weil der Berg hat so den Namen, also ich spreche das 100% falsch aus, aber Hola Zerchel oder so. Und das bedeutet Berg der Toten.
Okay.
Auch voll gruselig,
ja,
ne?
Ja.
Ja, manche vermuten halt auch, dass so Angehörige des Volkes der Mansen diese Wandergruppe angegriffen hat und die getötet haben.
Ja.
Aber es wurden ja keine anderen Fußspuren gefunden, deswegen glaube ich auch, dass es ein bisschen unwahrscheinlich ist. Ja, dann gibt es eben noch die Theorie, dass das Zelt von einer Lawine verschüttet worden ist. Aber ja, das hat man irgendwie gar nicht gesehen am Zelt, also das nicht mitgerissen worden oder so. Genau.
Dann hätten die doch auch wahrscheinlich gar nicht so schnell fliehen können, oder? Wenn die verschüttet worden wären.
Ich weiß nicht, aber ich meine, das würde halt erklären, dass die das Zelt aufgeschnitten haben, um halt sich schnell zu befreien. Aber ja, es gab halt keine Spuren eines Lawinenabgangs, deswegen. Who knows? Ja, dann gibt es natürlich eben wegen dieser Militärsache noch die Theorie, dass es ein inoffizielles militärisches Übungsgelände war und die da eingedrungen sind. Und dann irgendwie Opfer eines Kernwaffentests geworden sind, was eben so diese Radioaktivität eventuell erklären würde. Ja, dann eben diese UFO-Theorie. ja. Und dann gibt es halt auch noch so voll die abgefahrenen Theorien irgendwie von atmosphärischer Elektrizität, also so Winterblitzen, weil das würde dann auch so die zerschnittene und zerfetzte Kleidung erklären. Aber das finde ich übrigens auch voll gruselig. So manche der Toten waren mit so Stofffetzen bedeckt, die aus der Kleidung der anderen Leichen herausgeschnitten haben. Also die haben so Stofffetzen herausgeschnitten und sich damit bedeckt. Ja, weil diese Winterblitze würden dann eben auch so das verbrannte Fleisch erklären und die Knochenbrüche, das verwirrte Verhalten, das Fehlen der Zunge und Augen, obwohl ich das dann auch komisch finde, dass es ja nicht bei allen so war. Ja. Ich weiß nicht.
Okay.
Was findest du am plausibelsten?
Puh, also ich finde, plausibel ist da gar nichts.
Nee, auch das mit der Radioaktivität ist so merkwürdig, ne?
Ja.
Es könnte aber auch sein, das hatte ich auch gelesen, dass die Lampen hatten, die so radioaktives Leuchtmittel haben und dass die vielleicht zerbrochen sind, auf der Kleidung ausgelaufen sind. Aber das erklärt dann wieder auch nicht die grauen Haare.
Das stimmt.
Und die gebräunte Haut, ich meine, könnte auch vom Schnee kommen. Ich weiß, nein.
Ja, Yeti ist gekommen und hat sie.
Ja, Yeti ist auch, wahrscheinlich eine Theorie. Ja.
Wobei das dann auch die grauen Haare nicht erklären würde.
Stimmt. Außer vor Angst halt.
Ja, stimmt. Unsere Charmed-Theorie.
Ja. Stimmt. Ja, oder eben einfach irgendeine Panik durch ein Geräusch. Weil dann ist es halt auch so komisch, dass die da einfach rausgerannt sind und nicht wieder zurückgekehrt sind.
Und auch alle gleich reagiert haben, ne?
Ja.
Dann alle weggelaufen, ohne Klamotten.
Auf Wikipedia habe ich noch was Interessantes gelesen. Das kann ich dir einfach mal vorlesen.
Ja.
Das ist wohl aus einem Buch, was vor 5 Jahren erschienen ist. Und da lautet die Theorie, 3 der 9 Wanderer hatten eine Verbindung zum KGB, von der die übrigen Wanderer keine Ahnung hatten. Ziel der Wanderung war eine gezielte Übergabe einer auf Pullover und Hosen aufgebrachten Probe stark strahlenden radioaktiven Strontium-90 an westliche Geheimagenten, um dort eine falsche Spur zu legen. nachdem diese Übergabe gescheitert war und die westlichen Spione als solche erkannt worden waren, wollten sie die Gruppe umbringen, aber ohne diese zu erschießen und größere Spuren zu legen. Sie zwangen die Mitglieder der Gruppe mit Gewalt, sich auszuziehen, damit diese bald den Kältetod fanden. Allerdings hielten es einige wider Erwarten noch einige Zeit aus und so wurden diese mit grober Gewalt getötet. Der KGB wollte bei dem Fall vor allem wissen, ob die Übergabe geklappt habe. Danach wurden die Akten geschlossen. 4 hohe KGB-Offiziere wurden im folgenden Jahr degradiert. Möglicherweise waren es diejenigen, die für diese gescheiterte Operation verantwortlich waren.
Mhm. Okay.
KGB-Sachen sind auch spannend.
So ein bisschen, ja.
Plausibel. Aber klingt auch ein bisschen Aluhut, oder?
Ja.
Ich weiß es nicht. Also das mit dem Kältetod kann ich mir halt mega gut vorstellen.
Genau,
also das ist so
irgendwie.
Und wenn dann vielleicht wirklich ein Vogel die Augäpfel rausgepickt hat.
Und die Zunge abgebissen
hat. Und die Zunge abgebissen hat. Und die Radioaktivität war von den Lampen. Aber manchmal hat man nicht auch irgendwie so auf Bergen höhere Strahlung oder so?
Ja.
Keine Ahnung, vielleicht erzähle ich auch Unsinn.
Das ist dann die Radioaktivität. Ja, ich weiß es nicht.
Naja. Ja, auf jeden Fall ist der Fall bis heute nicht gelöst. Der wurde aber dieses Jahr nochmal neu aufgerollt.
Mhm.
Und mittlerweile gehen eben die meisten Leute von einer Naturkatastrophe aus. Was ich auf jeden Fall so gruselig daran finde, ist diese Vorstellung, an so einem verschneiten Berg zu sein.
Mhm.
Und dann bist du so im Freien und ich weiß nicht, irgendwie fühle ich dann so ein Gefühl der Einsamkeit und ich finde es richtig gruselig.
Ja.
Auch wenn du dann nicht mehr Herr deiner Sinne bist.
Das so. Szenario ist auf jeden Fall schon sehr gruselig. Ja.
Und ja.
Allein im Schnee dann so zu zelten auch und
ja, schon das nichts, alleine, ohne dass was Schlimmes passiert.
Ja, nichts um einen herum.
Aber dann eben auch, dass es so der Berg des Todes genannt wird und so. Das sind doch alles so Zufälle, die so, ja, merkwürdig sind und sehr gruselig.
Ja, auf jeden Fall.
Wie ich finde.
Also mir kommt die Geschichte auch ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, ich habe irgendwie da schon mal was dann auch drüber gelesen, vielleicht irgendwie in irgendeiner Zeitschrift oder so, irgendwie einen Artikel mal. So dieses mit dem Zelt von innen aufschlitzen kam mir irgendwie bekannt vor. Oder das war noch aus einem anderen Fall, ich weiß es nicht. Aber ja, habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gehört.
Ich glaube, das mit dem Zelt von innen aufschlitzen gab es auch mal in so einem Mordfall irgendwie in Schweden, wo 3 Jugendliche an einem See gekämpft haben. Meinst du das?
Das war, glaube ich, in der Stern Crime irgendwie.
Genau, ja. Das war auch super gruselig.
Vielleicht verwechsel ich das auch gerade damit, ja.
Vielleicht ist es auch irgendwie so.
Vielleicht hängt das auch noch zusammen.
Ein Seriengeist. Wow.
Ja.
Und ja. Vielleicht wird man es irgendwann erfahren. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt zu hören, wie gruselig du diese Geschichte fandest, Lisa, und welchen Gruselfaktor du der Geschichte gibst.
Wow, okay. Also ich muss sagen, die ist schon sehr gruselig, die Geschichte. Ich glaube, ich will natürlich auch noch Luft nach oben lassen. Ich weiß ja nicht, was für Geschichten in den nächsten Folgen noch so kommen.
Ja, guck mal, das ist so die Geschichte, die alle lieben.
Aber ja.
Weil die so gruselig ist.
Auf jeden Fall, ja, nicht mit so viel noch zu übertreffen. Also ich würde sagen, 9 von 10 Gruselfaktorpunkten hast du von mir.
Geil, danke.
Ja.
Und jetzt bin ich mega gespannt, deine Geschichte zu hören.
Ja, dann fange ich mal mit meiner Geschichte an und hoffe, dich auch ein bisschen zu gruseln. Ich glaube, es ist nicht in erster Linie unbedingt direkt gruselig. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal, ob es auch so gruselig ist. Genau, und zwar ist mein Fall der Cropsey-Fall. Und die Filmemacher Joshua Zeman und Barbara Branacci. Branacci, ja, das scheint aus Italienisches zu sein.
Joshua und Barbara.
Joshua und Barbara, die Filmemacher, kannten die Cropsey-Legende aus ihrer Kindheit. Es handelt sich um eine Urban Legend, die in Amerika wohl viel am Lagerfeuer erzählt wurde.
Habe ich noch nie gehört.
Ja, ich vorher auch nicht. Und ja, die zwei Filmemacher, Joshua und Barbara, haben 2019 einen Film rausgebracht, der mit dem Titel Cropsey. Als nämlich im Sommer 1987 die 13-jährige Jennifer verschwindet, scheint sich die Legende in Realität umzuwandeln. Die Cropsey-Legende, die immer gerne am Lagerfeuer erzählt wurde. Und so machten sich 22 Jahre nach dem Verbrechen die Filmemacher zurück, um Hintergründe des Verbrechens zu untersuchen. Wir befinden uns in Staten Island in New York City. Und George Cropsey war einst ein respektabler Mann, der nach einem schief gelaufenen Streich verrückt geworden ist. Und dann psychisch krank wurde und aus einer geschlossenen Psychiatrie, dem Seaview Hospital, floh und danach in verlassenen Gebäuden gehaust haben soll.
Was war denn der Streich?
Ja, das konnte ich leider nicht rausfinden. Es stand überall nur a prank that, ja, irgendwie.
Hä, was kann denn so ein Streich sein?
Ich weiß es auch nicht. Ich habe direkt...
Vielleicht wie einmal, weißt du noch, als wir zusammen gewohnt haben und ich immer, wenn du nicht da warst, so geschrieben habe, Karl war hier.
Ja.
Und du hattest so voll Angst, weil
da,
du nicht wusstest, wer es war.
Hätte auch eine Psychose bei mir draus entstehen können. Gott sei Dank. Ja, dann doch
war
nicht.
Bestimmt.
Aber
so
wahrscheinlich war es sowas in der Art, ja. Naja, auf jeden Fall entwickelte George Cropsey eine Psychose. Also das ist jetzt alles die Urban Legend gerade, ne? Und soll nach dem Ausbruch aus der Klinik dann in verlassenen Gebäuden gehaust haben. Und nachts ging er auf Jagd nach Kindern. Tagsüber soll er auch teilweise dann durch Tunnel unter der Stadt gelaufen sein. Und Merkmale von ihm waren vor allem sein vernarbtes Gesicht. Dann gehen die, ja, gibt's zwei Varianten. Einmal in einer Urban Legend lief er mit einer Axt um die Gegend und jagte die Kinder. In der anderen Version hatte er eine Hakenhand, also so ein bisschen wie ein Pirat irgendwie, statt einer Hand soll er dann mit einem Haken, ja, rumgelaufen sein.
Vielleicht hatte der deshalb dann noch so ein vernarbtes Gesicht, weil der sich immer gekratzt hat.
Das ist gut möglich, genau.
Mit dem Haken.
Ja, und 1980 sollten die Bewohner von Staten Island dann Angst vor dem wahren Cropsey haben, der Jagd auf Kinder machte. Und zwar geht es jetzt um Andre Rand, geboren 1944, der als der wahre Cropsey dann Schlagzeilen machte. Und zwar war Rand Hausmeister an der Willowbrook State School von Staten Island. Und ja, der Ort war an sich schon sehr gruselig. Also die Schule, die wurde von vielen Schülern als Living Hell bezeichnet. Es war eine Schule eingerichtet für Kinder mit geistiger Behinderung. So in den 70er Jahren soll da viel Gewalt und Missbrauch stattgefunden haben. Die Schule soll sehr überfüllt gewesen sein und schlechte hygienische Zustände werden beschrieben. Medizinische Experimente, also alles, was man sich so schrecklich vorstellt irgendwie. Hepatitis-Forschung soll da betrieben worden sein an gesunden Kindern, die dann infiziert wurden mit dem Virus. Also alles sehr grausam. Das war dann auch nur möglich, weil viele der geistig behinderten Kinder von ihren Eltern und dem System quasi verlassen wurden. Und 1972 veröffentlichte Geraldo Rivera dann ein Exposé über die Zustände, was in einen nationalen Skandal dann führte. Und die Schule schloss dann 1987, also aber erst 15 Jahre später.
Nach dem Skandal.
Nach dem Skandal.
Ja, irgendwie. Sogar 35 Jahre, oder?
Ne, 72 war der Skandal.
Ah, ich dachte 52, okay.
Ah, ja, 52, kann auch sein, dass ich das gesagt habe. 72 war auf jeden Fall der Skandal und 87 dann schloss die Schule. Und ja, der Hausmeister, André Rand, hatte dann daraufhin keine Wohnung mehr, konnte seine Wohnung nicht bezahlen und lebte in einem improvisierten Camp auf dem verlassenen Schulgebäude weiterhin. Also wir sehen schon die erste Parallele, in einem verlassenen Gebäude lebte er dann.
Guck mal, bei sowas denke ich schon immer direkt so, was für ein Creep. So, welcher normale Mensch würde sich entscheiden, auf so einem verlassenen Grundstück dann zu campen? Das ist doch voll gruselig, oder?
Ja, gruselig, aber auch ein bisschen nachvollziehbar vielleicht. Gruselig, aber auch nachvollziehbar vielleicht. Weil ich meine, ja, da hat ihn wahrscheinlich keiner gestört. Das Gebäude war verlassen.
Ja, okay, und er kannte es wahrscheinlich auch. Ne?
Er kannte sich da aus, konnte vielleicht da sogar noch die Toiletten benutzen oder so. Auf jeden Fall, ja, schlug er da sein Lager auf und
schön pragmatisch.
Wohnte da, genau. Ja, so zur selben Zeit verschwand ein 13-jähriges Mädchen, Jennifer. Hatte ich ja eingangs, glaube ich, schon erwähnt. Und genau, das verlassene Schulgebäude war auch, da ziehen wir die zweite parallele Linie, ganz nah an dem Seaview Hospital, was wir ja jetzt aus der Cropsey-Legende kennen. Also das gibt's wirklich. Und
war das diese Anstalt
Legende
oder war, wie?
Genau, dass das die Anstalt war, wo der Cropsey dann rausgeflohen war. So, ja, Jennifer verschwand und die Polizei machte sich auf die Suche nach ihr. Und fand sie auch 35 Tage später nach ihrem Verschwinden, und zwar auf dem Schulgelände dann. Ja, Jennifer war tot und begraben auf dem Schulgelände, aufgefunden worden. Und Rand wurde daraufhin verhaftet. Gruselig auch, dass der André Rand 1969 schon mal für 16 Monate wegen Missbrauchs hinter Gittern saß. Und dann weiterhin aber auch als Hausmeister wurde er ja da eingestellt.
Geil.
Also ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Außerdem hatte er schon darauf, also noch mehr auf seiner, hat sich noch mehr zu Schulden kommen lassen. Also 1983 hat er zum Beispiel einen Bus voller Kinder gekidnappt und zum Flughafen gefahren, wobei ich auch nicht weiß, aus welchem Grund.
Hä?
Auch aber ein bisschen gruselig.
Das war dann ja auch, bevor die Schule geschlossen wurde.
Ja.
Und dann hat er einfach dabei als Hausmeister gearbeitet.
Ich glaube, da gab es irgendwie nicht genügend Beweise, dass er das war, wobei der Bus ja voller Kinder waren und alles Zeugen. Also.
Hä? Was für eine weirde Story.
Ich weiß es nicht genau.
Und die Schule immer so,
egal.
Okay, das sind ja nur, keine Ahnung, Kinder.
Ja. Naja, und er wurde schon verdächtigt, wobei das, glaube ich, im Nachhinein war. Nee, auch nicht. Also er wurde als Suspect auf jeden Fall mit mindestens 4 verschwundenen Kindern in Verbindung gebracht.
Mhm.
Also 1972 verschwand zum Beispiel die 5-jährige Alice, nachdem ihr Bruder sie für einen Moment aus den Augen verloren hatte. Dann verschwand 1981 die 7-jährige Holly und kam nicht zurück von einem Supermarkt-Trip zum Supermarkt. Und viele Leute wollen Holly mit André Rand gesehen haben. Aber ja, gab es auch nicht genügend Beweise für.
Aber auch wenn schon so ein Verdacht ist, so, wie können die denn diesen Mann dann weiter an der Schule beschäftigen?
Ich weiß nicht.
So, der wirkt ja so durch und durch creepy einfach.
Ja, und alles auch in Bezug auf Kinder, ne?
Ja.
1983 und 84 verschwundene, verschwanden dann noch zwei weitere Kinder. Und dann ja 1987 Jennifer. Ja, als er dann verhaftet wurde, so die schlimmsten, also er wurde dann beschrieben, dass er einen ganz verrückten Ausdruck in seinem Gesicht hatte und ständig sabberte wohl. Also ja, als er dann von der Polizei in Handschellen abgeführt wurde, soll er ja einen verrückten Ausdruck auf jeden Fall, soll er sehr verrückt ausgesehen haben. Und ja, gute Nachricht, er sitzt dann jetzt heute auch noch im Gefängnis. Also bis 2037 sitzt er ein.
Wie alt ist er dann?
Dann 93. Ist er 93 Jahre alt, genau. Und die Staten Islander waren auf jeden Fall geschockt, dass sowas in der Nachbarschaft passieren kann. Und ja, Medien haben dann alle den Vergleich gezogen zu dem Cropsey-Mörder, der eigentlich ja nur eine urbane Legende ist.
Cropsey.
Der Cropsey-Mörder. Und ja, also 1981, es gibt wohl noch einen Film von 1981, The Burning, ist auch über den Cropsey. Und ja, wie gesagt, der 2009 verfilmte.
Was ich halt crazy finde, ist, dass das so nah beieinander ist. Also so diese Schauplätze der Verbrechen, beziehungsweise genau. Also der Urban Legend. Das finde ich schon mal gruselig. Dann, also, ja. Vielleicht war er auch so ein Nachahmungstäter. Oder es war irgendwie so der Spirit in der Luft.
Ja.
Oder Cropsey ist so in ihm gefahren. Hat ihn besessen oder so.
Genau, ja.
Ja. Und wird die Cropsey-Legende heute immer noch erzählt?
Wird auf jeden Fall jetzt immer in Verbindung gebracht mit dem realen Mörder. Deshalb ist es, glaube ich, keine klassische Lagerfeuer-Legenden-Story mehr.
Schon eher so in Richtung True Crime, ne?
Genau, es wurde halt jetzt echt zum True Crime. So die meisten Leute, die das dann damals als Kinder gehört haben, als Gruselgeschichte, mussten dann halt im Erwachsenenalter die, ja, den wahren Fall dann in den Medien lesen.
Wie gruselig.
Ja.
Hm.
Ja.
Also.
Wie willst du es? Willst du schon, hast du schon Rating gefällt?
Ja, also ich muss sagen, ich finde die Cropsey-Story schon gruseliger als die richtige Geschichte, wo ich die auch voll gruselig finde. Also wenn ich mir vorstelle, dass so ein verrückter, sabbernder Typ aus dem Schulgelände wohnt und da kleine Mädchen killt.
Der hatte halt keine Hakenhand, ne, in echt.
Ja, genau, und das vernarbte Gesicht halt auch nicht.
Ja,
der ist auch nicht durch die Kanalisation gelaufen.
Mhm.
Obwohl, das wissen wir natürlich nicht.
Das weiß man nicht genau. Also ich habe, glaube ich, auch an ein paar Stellen gelesen, dass er auch dann durch Tunnel irgendwie gelaufen sein soll. Im Keller des Schulgeländes.
Das finde ich zum Beispiel voll gruselig, ja, zu hören, wenn ich mir so vorstelle.
Das ist noch eine Parallele.
Wie der da so rumrennt.
Vielleicht auch mit einer Axt. Darüber konnte ich allerdings auch nichts finden, wie er gemordet hat.
Also ich muss sagen, ich habe schon so einen leichten Schauer, fühle ich, der mir über den Rücken läuft.
Ja.
Aber es ist jetzt so nichts, wenn ich nachts wach im Bett liege. Dafür
würdest du dich nicht im Zimmer einsperren und alle Räume abschließen in der Wohnung.
Nein, würde ich nicht. Und also, ja, aber das ist, glaube ich, so eine Story. So, wenn ich die mir wieder dann in Erinnerung rufe, die wird mich jetzt nicht so mega fertig machen.
Ja, okay.
Deswegen würde ich vielleicht den Gruselfaktor 4 geben.
Ja, okay. Habe ich mir irgendwie gerade gedacht, dass du 4 sagst, ja.
Was hättest du der Story gegeben?
Ja, ich bin da bei dir. Also, ich wollte ja auch Luft nach oben lassen, was den Gruselfaktor angeht. Ja. Und habe mal mit dieser Story angefangen. Also es kann nur gruseliger werden in den nächsten Folgen.
Ja, aber gute Strategie.
Ja.
Hätte ich vielleicht auch
Du hast jetzt natürlich direkt Vollgas gegeben und musst noch einen draufsetzen in 14 Tagen, wenn die nächste Folge online kommt.
Ja. Aber das ist halt echt die Kracher-Story. Ja. Also ich glaube, viele, viele kennen die Story.
Ist wahrscheinlich auch ein Klassiker, ja. Genau.
Ja, guter gut. Einstieg. Aber dann würde ich sagen, war es das für heute, oder?
Ich glaube auch. Dann sind wir durch und wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören.
Ja. Und frohes Gruseln.